Guten Morgen miteinander. Meine letzte Predigt im Februar, ich weiß nicht, wer sich erinnert, beschäftigte sich mit der Frage, wie kann ich ein zufriedenes Herz entwickeln? Nun, am 15. März wäre die nächste Predigt geplant gewesen zum Thema, wie kann ich ein sicheres Herz entwickeln? Eigentlich ein super Thema zu Beginn des Lockdowns. Aber das kam dann nicht zustande, aus bekannten Gründen. Und ich möchte es trotzdem nachholen heute. Zwischen dem 15. März und heute sind ja uns viele Unsicherheiten begegnet. Zum Beispiel, Karin hat mich daran erinnert, dass ich ja Großvater geworden bin am 19. März. Und es gab viele Unsicherheiten. Wie geht man damit um zum Beispiel? Und ich möchte trotzdem wagen, das nachzuholen, was ich eben am 15. März gesagt hätte. Ein sicheres Herz entwickeln. Lasst uns eine Antwort in Psalm 91 suchen. Psalm 91, denkt ihr vielleicht, nicht schon wieder. Ich habe schon so viel gelesen darüber, gehört darüber, habe mir was gesucht. Und wenn ich ehrlich bin, ich check den Psalm eigentlich nicht. Ich verstehe nicht, wie er da gemeint sein könnte. Nun, lasst euch trotzdem überraschen. Denn das Wort Gottes ist unerschöpflich und es überrascht uns immer wieder. So ging es mir jedenfalls. Nun, zur Autorenschaft dieses Psalms, wahrscheinlich in Anlehnung von Psalm 90, den ja von Mose überliefert worden ist, gehen die meisten davon aus, dass auch der Psalm 91 von ihm geschrieben ist. Und man kann sich gut vorstellen, vielleicht in der Umgebung, man ist im Kriegslager, es sind Kämpfe da, in der Landeinnahme zum Beispiel, bei Josua dann, in dieser Zeit, bei Mose, in dieser Zeit. Und Kämpfe, diese Kämpfe bewirken natürlich auch immer wieder, dass bestimmte Seuchen drohten, Krankheiten, die in das Lager hineinkamen. Der Text ist eigentlich ein Belehrungs- und Unterweisungspsalm. Und das Spezielle ist, wie die meisten Psalmen, und da möchten wir einen Schwerpunkt legen eigentlich, er ist in hebräischer, orientalischer Dichtkunst geschrieben. Und ich denke, wenn wir das berücksichtigen, kann uns das sehr helfen. Und vielleicht hast du dich so mit diesem Psalm noch nicht beschäftigt. Kurze Frage, wer hat sich mit diesem Psalm allgemein beschäftigt in dieser Zeit? Hand hoch. Doch fast weniger, als ich dachte. Aber es liegt ja sehr nahe. Wer hat sich mit diesem Psalm beschäftigt von der Dichtkunst her in dieser Zeit? Ah, doch noch was Neues. Das freut mich. Gut, eine Antwort auf diese Frage, wie kann ich ein sicheres Herz entwickeln, die können wir eigentlich finden in den Versen, in den ersten beiden Versen und in den letzten drei Versen. Die Verse 1 und 2 und 14 bis 16. Und wir möchten diesen Psalm in der eigentlichen ursprünglichen Textstruktur anschauen. Jetzt ist er wieder verschwunden. Ne? So, jetzt haben wir es. Der eigentlichen Textstruktur. Ich lese mal die Verse 1 und 2. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, im Schatten des Allmächtigen bleibt, ich sage zum Herrn, Yahweh, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Im ersten Vers sehen wir von der Dichtung her, dass eigentlich der erste Teil und der zweite Teil eigentlich dasselbe aussagen, mit anderen bildhaften Worten beschrieben, synonymmäßig. Und im zweiten Vers sehen wir, ich sage zum Herrn, erstens meine Zuflucht, meine Burg, eine Weiterführung des Gedankens, etwa gleich, eine gleiche Bedeutung. Und es steigert sich wie, die Zuflucht, meine Burg, es ist mein Gott, auf den ich traue. Interessant ist, wenn wir das anschauen, dieser Schutz, der hier beschrieben wird, wird er häufig auch mit einem Schirm dargestellt. Dieser Schutz, bildhaft. Es ist ein Versteck, ein verborgener Ort, in dem Verfolger mich nicht finden können. Der Schatten, der hier beschrieben wird, wird auch manchmal auch beschrieben mit Vogelflügel, die über den Jungen wachen, ein Bergungsort oder wie eben in diesem Lied, das wir gesungen haben, ein Zufluchtsort. Gleiche Worte, Bilder, um etwas auszudrücken, den Schutz auszudrücken. Ja, und wo findet man jetzt diese Zuflucht, diesen Bergungsort? Interessant ist, dass hier drei Namen von Gott erwähnt werden, deutlich. Der Höchste, der Allmächtige und der Herr, Jahwe. Dreifach beschrieben. Da werden Eigenschaften von Gott angeschaut. Und dann wird geantwortet, dreifach mein, mein, mein. Wunderbar dargestellt in dieser Dichtung. Der Höchste, der Gottesname El Elyon, der beschreibt Gott als einen erhabenen Gott. Er ist höher als alles. Er ist unantastbar und unvergleichlich, wie er ist und wie er wirkt. Der zweite Name von Gott, Allmächtiger, El Shaddai, beschreibt Gott als der, der wirklich helfen kann, immer, zu jeder Zeit. Und der dritte Name, Herr Yahweh, und das ist das ganz Besondere immer wieder, dieser Gott ist nicht fern, er ist nicht anonym, es ist eine Beziehung zu diesem Gott möglich. Nicht unendlich weit entfernt, er ist nahe, ein Gegenüber. Und er kümmert sich um diejenigen, die Hilfe brauchen. Und zu diesem Gott, sagt der Psalmist, der ist glaubwürdig. Mein, mein, mein. So wunderbar. Er kommt zum Schluss, Gott ist nicht irgendeine Burg, irgendeine Zuflucht, nicht irgendein Gott, sondern er ist zu meinem eigenen geworden. Und ich möchte nicht in mir vertrauen, in etwas, was in mir ist, sondern ich möchte ihm vertrauen. Ich möchte mein Vertrauen außerhalb von mir setzen. Und mein Beitrag ist eigentlich nur, ich wohne, ich sitze, ich bleibe bei ihm. Die letzten Verse des Psalms ist ein sogenannter Gottesspruch, sagt man. Also man hat das Gefühl, dass der Autor in die Rolle dichterisch in die Perspektive von Gott schlüpft. Vielleicht hat es Gott sogar so eingegeben, wir wissen es nicht. Mal sicher, der Schreiber geht in die Perspektive von Gott und schreibt es aus seiner Sicht. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm, ich bin bei ihm in der Not, Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Der Vers 14 ist etwas ganz Schönes, dichterisch gesehen. Jetzt muss ich schauen. Genau. Wenn ihr schaut da, hier kann man wie einen Pfeil setzen, da unten hin. Und hier auch, gegengleich. Das nennt sich ein kreuzförmiger Parallelismus im Hebräischen. Kreuzförmig wird genau das Gleiche ausgesagt. Seht ihr das? Könnt ihr das erkennen? Ich finde es ein wunderschönes Bild. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. An ihm hangen heißt, seinen Namen kennen. Und schützen, Gott will schützen und retten, mit verschiedenen Worten. Der nächste Vers zeigt wunderbar eine Steigerung, eine Präzisierung der ersten Aussage. Er ruft mich an, ich will ihm antworten. Und das heißt, ich bin bei ihm in der Not. Und weiter, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Und ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Es geht immer weiter, es steigert sich hinauf. Vertrauen, sich anhängen, sich klammern, sich ganz abhängig wissen, anrufen, das ist eigentlich die Antwort auf die Frage, wie können wir ein sicheres Herz entwickeln. Doch interessant ist auch noch in diesem Vers, ganz am Schluss des Psalmes, der Vers 16 scheint noch in die Zukunft zu schweifen. Ich lese, hier kommt das Wort Heil vor. Ich will ihm schauen lassen, sein Heil. Hier klingt etwas mehr durch. In Jesaja 52, Vers 10 schreibt Jesaja, der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Ist wie ein Gedanke weitergesponnen. Und in Vers 13 dann, in Kapitel 52, siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Das Heil wird immer mehr persönlich personifiziert in dem Messias, der kommen wird. Letztendlich Jesus Christus personifiziert, in Person. Interessant ist ja, dass in dem Vers 11 und 12, die wir noch nicht gelesen haben, finden wir auch Folgendes zitiert. Da ist er im Lukas-Evangelium zitiert der Teufel ja diesen Vers. Ich möchte diese Passage lesen. Die Verse Lukas 4, Kapitel 9 bis 12. Und der Teufel führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, zu Jesus, bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter. Denn es steht geschrieben im Psalm 91, 11, Vers 12, er wird seine Engel deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wir wissen heute, der Weg von Jesus, der war ans Kreuz. Für das Heil letztendlich. Eben auch für die Sünde, die eigentlich die Pest, die ganze Welt durchdringt, der ganzen Welt. Und der Teufel wollte ihn davon abhalten. Tun. Eben nicht ans Kreuz zu gehen. Er wollte Jesus davon abhalten, eben ganz von seinem Vater in dieser Lebensphase, am Anfang seines Dienstes, wollte er ihn davon abhalten, ganz von seinem Vater abhängig zu sein, so wie es genau in den Versen 1 und 2 und 14 bis 16 beschrieben ist. Genau davon wollte er ihn abhalten. Er wollte ihn eigentlich in den Ungehorsam hineinführen. Ein sicheres Herz entwickeln heißt, letztendlich Jesus zu vertrauen, sich ihm anhängen, sich an ihn klammern, bei ihm bleiben, bei ihm sitzen, ihn anrufen. Jetzt könnten wir eigentlich die Predigt beenden, denn die Antwort haben wir gefunden auf die Frage. Nur stehen noch andere Verse zwischen diesen bereits erklärten Versen. Und mit ihnen kämpfen die Menschen aller Zeiten, sind wir ehrlich. Da haben viele Theologen miteinander gekämpft, bis heute. Und wir möchten trotzdem wagen, das anzuschauen miteinander. Ob ich euren Ansprüchen genügen kann, weiß ich nicht. Nun, wir möchten auch die Verse im Zusammenhang mit der Dichtkunst anschauen, damit vielleicht die menschliche Fantasie, die in all diesen Jahrhunderten manchmal durchgegangen ist, vielleicht nicht ganz so durchgeht, ein bisschen auf dem Boden bleibt. Und dann möchten wir die Antworten auf das Heute anschauen, die im Laufe der Geschichte immer wieder gefunden worden sind. Und dann meine Perspektive, die ich aus dem Wort Gottes erkenne. Wir gehen weiter. Wir kommen hier zu diesen Versen. Denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Hier werden hier Krankheiten im Kriegslager wahrscheinlich beschrieben. Und das Bild dafür ist eine Schlinge des Vogelstellers. Also man weiß nie, wenn man reintrampelt. Es ist so unheimlich, überraschend. Und hier finden wir einen fortsetzenden Gedanken, eben die Schlinge des Vogelstellers, und dann wird es erklärt. In Kriegszeiten, im Kriegslager, das ist so die Pest, die so unheimlich dann erscheint, und wir trampeln rein, wenn wir es gar nicht wollen. Mit seinen Schwingen deckt er dich, unter seinen Flügeln findest du Zuflucht. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. In diesem Vers wird einfach synonym ganz verschiedene Bilder gebraucht, wie die Zuflucht, die Hilfe, der Schutz in dieser unheimlichen Zeit erlebt werden kann. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Ich finde immer Unterschiede dichterisch: Nacht, Tag, Finster, Mittag. Seht ihr das? Nacht, Tag, Finster, Mittag. Verschiedene, also 24 Stunden lang. Wenn es hell ist, wenn es dunkel ist. Unheimliche Zeiten. Man weiß nicht, wenn der Pfeil fliegt. Zack, hier ist es. Getroffen. Und dieser Pfeil wird verglichen mit Seuchen, die Seuchen, die wahrscheinlich die Kriegslager heimgesucht haben, die sind wie so Pfeile. Und wir sind da, kennt ihr die Filme Herr der Ringe? Ja, wahrscheinlich schon. He? Diese Ringgeister und all diese, man ist so in einem, man kommt der Gänsehaut. Wann greifen sie an, oder? Man weiß es nicht, ist so unheimlich. Ich denke, es ist so ein Beschrieb hier von so einer Situation. Und immer lauert die Gefahr, Tag und Nacht. Uns ist aufgefallen, ich musste immer arbeiten gehen, oder? Nicht so wie du, he? Immer voll ran. Und die Stille am Tag war ja unheimlich, oder? Und in der Nacht auch. Irgendwie schön, aber auch irgendwie, was folgen jetzt für Pfeile? Was kommen jetzt für Pfeile auf uns zu? Wir wussten es nicht. Erwischt es mich nicht? Keiner wusste es. Ich finde wunderbare Bilder, die das beschreiben, die Unsicherheit, in der wir steckten. und immer noch ein bisschen stecken, vielleicht wieder mehr stecken werden, wir wissen es ja auch nicht. Vers 7, 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Hier stehen wir eine Steigerung, 1000, 10.000, dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Also das heißt, du wirst wie ein Zuschauer dabei sein, die anderen erwischt es dich nicht. Ja, kann man so sagen, oder? Du siehst die Vergeltung an den Gottlosen, weil die ja nicht an Gott vertrauen. Hier sehen wir auch einen fortsetzenden Gedanken, nur schaust du es mit deinen Augen und dann setzt er das, was du eben sehen kannst, du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Da wird es noch begründet, warum denn du so bewahrt werden wirst. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht oder Zuversicht, schreiben andere Bibelübersetzungen. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Vers 10, so begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Der zweite Teil sagt dasselbe aus wie das erste. Vers 11, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Gleiche Bedeutung in den beiden Versteilen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an deinen Stein stößt. Hier werden Gedanken fortgesetzt, bildhaft. Auf Löwen und Vipern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Hier sind Bilder da, die ausdrücken illustrativ Löwen, Vipern, Junglöwen, Schlangen. Ein Bild für notvolle und gefährliche Zeiten, die gemeistert werden können. Schwierige Verse, oder? Wie sind die zu verstehen? Nun, Erklärungen dieser Verse sind Versuche, auch ein bisschen Unerklärliches erklären zu können, wenn man die ganze Welt anschaut, alles, was Menschen erleben. Es sind Versuche, das Unbegreifliche, das Unheimliche greifbar zu machen. Jetzt nenne ich einige Meinungen zu diesen Textstellen. Einige sagen, das nehme ich ganz wörtlich. Mich als Glaubenden kann das uns bekannte Virus nicht erwischen, nur den, der nicht glaubt. Sie haben vielleicht gehört, diese Erklärung und sich. Also ich habe das gehört von Personen, die das so verstehen und so glauben möchten. Die Verse werden hier aus meiner Sicht als eine Art Amulett gebraucht. Man ist schon in der Gefahr, denn so hast du gesagt, so begegnet dir kein Unglück. Also wenn ich das ganz, ganz wörtlich auf heute sofort anwende, dann kann ich auf diesen Schluss kommen. Und doch erinnert sie mich an eine Art Amulettglaube oder erinnert mich an die Situation, in der Jesus steckte in seinem Dienst, wo er versucht wurde. Ganz ähnlich. Und in der Vergangenheit haben ja zwei christliche Kriegsheere in den Jahrhunderten, haben diese Verse auf ihr Banner geschrieben und sind aufeinander losgezogen. Und beide hatten den Gott auf ihrer Seite und sagten, wir vertrauen Gott, uns kann nichts geschehen. Das geht nicht auf. Es geht nicht auf, wenn wir ehrlich sind. Und das bis zum Ersten Weltkrieg geschah das so. Gott ist auf unserer Seite. Nein, auf unserer. Wir glauben an Gott. Gott. Ich meine, diese Erklärung überzeugt nicht, aus meiner Sicht. Andere sagen, du musst die Betonung auf Vertrauen setzen. Und dann kannst du ungeschützt in die Gefahr hinein. Wenn du nur, es gibt viele Beispiele in der Gehirngeschichte, die so überliefert sind. Ich habe da ein bisschen mal das bisschen gelesen. Ja, es scheint schon funktioniert zu haben. Aber was dann zugedichtet wurde, wissen wir ja nicht. Und ich habe eine Person gehört, ich vertraue einfach, Gott schützt mich, ich muss mich nicht schützen. Überzeugt nicht, finde ich, ist zu kurz gegriffen. Wiederum andere sagen, ja, wenn ich mich dann trotzdem erwischt, dann habe ich einfach zu wenig geglaubt. Ich hätte halt mehr glauben sollen. Aber wann ist das mehr genug? Wo ist die Grenze? Wer definiert das? Es sind mir fies, in der Bibel finden wir keine Anhaltspunkte. Also es ist so subjektiv, bleibt das. Und das Meer, wo ist das? Das ist genug. Ist Gott so unberechenbar, willkürlich? Ist das sein Wesen? Dass ich mir so nicht sicher sein kann? Ich denke, Gottes Wesen ist anders. Und auch diese Antwort überzeugt irgendwie nicht. Nochmals wiederum andere sagen, die Pest, ich habe es ein bisschen angedeutet, sie sagen, die Pest, diese Seuchen sind nur ein Bild für die Sünde des Menschen. Nicht wirklich, sondern nur ein Bild. Nur sinnbildlich der Text verstehen. Ist auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Hat eine gewisse Art von Wahrheit drin, aber auch nicht ganz. Und nochmals andere sagen, da wird der Gedanke vorher noch weiter gesponnen. Man einfach sagt, ja einfach das Coronavirus ist eine Strafe Gottes für die sündige Entwicklung der Menschheit. Wir wissen dann genau, es ist die Strafe Gottes. Überzeugt mich auch nicht ganz. Können wir auch nicht wirklich sagen, es ist schon so, seit die Sünde in der Welt ist, gibt es Krankheiten. Da gibt es Seuchen, das gehört zu dieser Weltzeit, bis Jesus wiederkommt. Aber genau zu wissen, das und das ist es, hilft auch nicht wirklich weiter. Vielleicht kennt ihr noch andere Erklärungsversuche. Vielleicht seid ihr auch von einer überzeugt. Okay. Ich möchte noch ein bisschen weitergehen und fünf Punkte, die ich gefunden habe, was könnte uns helfen, fünf Richtungen, Ansätze, die helfen könnten, diesen Text besser einzuordnen. Erstens, ein Grundsatz. Die Bibel lehrt nicht alles, was sie erzählt. Die Bibel lehrt nicht alles, was sie erzählt. Man könnte auch sagen, die Bibel lehrt auch nicht alles, was Menschen erleben oder erfahren. Also zum Beispiel, extrem. Stephanus hat Gott vertraut, ist aber gesteinigt worden. Eine knallharte Lehre von wäre, also wenn du richtig glaubst und richtig vertraust, wirst du gesteinigt werden wie Stephanus. Oder? Es ist eine Erfahrung, die er gemacht hat. Nicht alle haben diese Erfahrung gemacht. Und man kann nicht einfach von Erfahrungen immer nur Lehren ableiten. Zweitens, meine ich, ein guter Geist ist die Autorenschaft. Ich denke, viele haben das gesagt, das war nach Mose oder das sind persönliche Erfahrungen von ihm auf der Wüstenwanderung. Und vielleicht auch Josua hat das auch so erlebt bei der Landeinnahme. Und diese Erlebnisse, die waren einmalig in der Weltheitsgeschichte, auch von der Heilsgeschichte her. Und die sind unwiederholbar. Und sie konnten wirklich in diesen Zeiten beim Auszug aus Ägypten eben wirklich die Vergeltung von Gott sehen. Als die Streitkräfte des Pharao im Meer versanken zum Beispiel. Sie haben tausende Fallen sehen. Und ich denke, es passt ja sehr gut für die Autorenschaft von Mose hinein. Der beste Ansatz finde ich immer, viele sagen, die Bibel auslegen, wir müssen die Schrift mit der Schrift erhellen. Die gesamte Schrift anschauen. Das ganze Wort Gottes anschauen. Und ich denke, eine grundsätzliche Hilfe dazu finden wir im Alten Testament bei Daniel im Feuerofen. Ich möchte diesen Text lesen. Da sind sie aus dem Feuerofen und dann sprachen sie, als sie im Feuer waren, zu Nebukadnezar: Wenn unser Gott will, den wir verehren, wenn er es will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen, aus deiner Hand. O König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Wenn Gott will. Einfach dieses Vertrauen, egal wie es rauskommt, finden wir, ist eine super Haltung, finde ich. Und ich denke, da habe ich die Überzeugung, wenn wir die Verse 3 bis 13 mit diesem Wenn Gott will lesen, dann ist das eine sehr gute Art. Weil es die Schrift auch am ersten Rechnung trägt. Wir finden da auch Worte im Hebräerbrief, Kapitel 11, 33 bis 38. Die möchte ich euch auch, die sind sehr bildhaft. Sie können auch sehr große Hilfe sein. Es werden hier von Glaubenshelden berichtet, in der Vergangenheit, im Alten Testament. Und da schreibt der Schreiber im Kapitel 11, Vers 33 folgende: Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Wow, das ist das. Siegreich, Erfolge, Schutz, voll erlebt. Genau das, was der Psalm schreibt. Dann kommt andere aber, sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, versägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfellen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Bis heute in Nordkorea. Bis heute. Wo ist da die Bewahrung vom Psalm? Also es gibt, interessant, es gibt eben beides. Es gibt beides. Wir können auch kein Muster erkennen, wenn dann und dann so ist, dann wird das und das so sein. Kennen wir auch nicht. Es bleibt uns verborgen, wir müssen das akzeptieren. Die vierte Gedanke ist für mich das Zeugnis der Kirchengeschichte bis zur Wiederkunft. Also seit der Gründung der Gemeinde bis zur Wiederkunft bestätigt, meine ich, die Verse vom Hebräerbrief. Neuen Testament und Alten Testament im Zusammenhang. Es gibt beides. Paulus hat Befreiung erlebt, Bewahrung erlebt. Später wurde er hingerichtet. Wir können es nicht beantworten. Es bleibt unerklärlich. Und in unserer Zeit können wir sagen, ja, Schutzmaßnahmen in solchen Zeiten können richtig sein, um meinen Nächsten und somit auch Gott zu lieben, als größtes Gebot. Eben, wo ist es zu viel, wo ist es zu wenig? Man kann sich jetzt fragen, 2 Meter Abstand oder 1,5 am Morgen? Ja, kann man sich fragen, aber das ist halt schon, muss irgendwie Entscheide fällen. Eben, es kann Schutzmaßnahmen bedeuten, es kann aber auch herzhaftes, nicht leichtfertiges. Vielleicht kann ich es auch geschütztes Handeln nicht ausschließen. Ich denke da am Beispiel an Zwingli, den Reformator aus Zürich. Er hat ja gewirkt in Zürich, es waren 15.000 Einwohner, da kam die Pest, ein Drittel ist gestorben, 5.000 Menschen. Er hat die Pest bekommen, er hat Leuten geholfen, hat die Pest bekommen, er hätte ja nicht sollen helfen. Er hat es ungeschützt, hat, so wie er es wusste, hat gemacht, er hat gehandelt, in Liebe, trotz auch in Liebe. Er hat es dann überlebt. Man sagt, er habe ganz spezielle Praktiken angewendet. Ich weiß nicht welche, aber irgendwie hat er es überlebt, die Pest. Ja, und es ist nicht immer einfach, im Handeln drin zu erkennen, wann leichtfertiges Handeln beginnt. Das haben wir sicher jetzt auch erlebt. Was soll ich machen, was nicht? Soll ich mit dem Mikrofon umhängen? Gell, Irene, die einen haben mehr Angst, die anderen weniger. Ist einfach so, ja? Müssen wir akzeptieren. Ich habe noch ein Beispiel aus auch der Kirchengeschichte. Es darf leider nicht verkauft werden heute. Ich glaube, Annegret hat es schon mal vorgestellt. Die Lebensgeschichte einer Missionarin während der Internierung in Japan. Die waren Missionare in Indonesien. Das bestätigt wieder die Aussage des Neuen Testaments. Ihr Mann ist im Internierungslager umgekommen. Sie selber hat es überlebt. Sie war nicht frömmer als er. Kann man nicht herausfinden. Kann man nicht. Es bleibt ungeklärt. Man muss es offen lassen. Noch ein kurzer fünfter Gedanke. Ich denke, dass die Verse in diesem gesamten Psalm auch immer ein bisschen auch auf die Zukunft hinweisen. Und es schimmert irgendwie durch, dass auch die Verlängerung dieser Verse im zukünftigen Reich sein wird. Auch noch ein Gedanke, der es wert ist, hier zu erwähnen. Diese fünf Punkte, die ich meine, die vielleicht ein bisschen helfen. Der Grundsatz, die Bibel lehrt nicht alles, was sie erzählt. Dann die Autorenschaft, die Schrift mit der Schrift erhellen, die Schrift im Zusammenhang anschauen, die Erlebnisse der Menschen. Dann das Zeugnis der Kirchengeschichte bis zur Wiederkunft und die Perspektive, dass diese Verse ja in der Zukunft einmal wirklich erfüllt werden, vollumfänglich. Können wir kurz nochmals zurück. Ein sicheres Herz entwickeln. Ich vertraue außerhalb, habe ich einmal einige Male genannt. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du diesen Gedanken weiterspinnen möchtest in der nächsten Woche, wenn du weitere Bibeltexte auf dich wirken lassen möchtest, könnt ihr da am Ausgang hier so ein Blatt mitnehmen. Wie kann ein sicheres Herz entwickelt werden? Vom Alten Testament bis ins Neue Testament, von Hiob bis Judas. Ich finde es gewaltige Texte, die uns zeigen, dass eben wahre Sicherheit wirklich nicht in unseren Handlungen geschehen oder tun oder nicht tun, sondern von außerhalb kommt und uns Frieden geben kann, eben von Jesus Christus selber. Martin Luther sagte dazu von seinen theologischen Erklärungen, extrame, außerhalb von mir. Ich finde das ganz toll. Hier noch ist mir noch eine Bibelstelle auch noch in den Sinn gekommen, die könnt ihr auch noch nachlesen im Hebräerbrief. Extrame. Und ich schließe mit einem Bild, das eben auch der Hebräerbrief in Kapitel 6 dann erwähnt, ein Bild von diesem außerhalb. Und das sehen wir auch in diesen Psalmen ganz stark. Es ist Gott. Gott ist unsere Zuflucht. Gott ist unsere Zuversicht. Gott ist unsere Hilfe. Gott ist meine Burg. Kommt so deutlich durch, dieses außerhalb von uns. Das Bild mit dem Anker. Ein Schiff wirft den Anker nicht in den eigenen Schiffsbauch. Oder? Macht das Schiff nicht, wenn es sicher irgendwo landen möchte und stoppen möchte, sondern aus dem Schiff hinaus. Der Anker muss außerhalb des Schiffes liegen. Amen.